Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 der Australian Open ist so gut wie zu Ende. Aus Sicht der deutschen Herren ist das eher ein katastrophaler Tag gewesen. Aus Sicht der deutschen Frauen durchaus erfolgreicher Tag. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben gestern vergessen, unser 10-Jähriges zu feiern.
Ja, ich glaube, es war relativ viel los, ne?
Ja, es war viel los.
Also apropos viel los, heute ist viel los.
Heute ist tatsächlich viel los. Herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen uns beiden. Uns gratuliert niemand anders, von daher können wir uns selber mal gratulieren. 10 Jahre Chip and Charge, vor 10 Jahren haben wir den ersten Australian Open Podcast gemacht und hier machen wir heute den zweiten Podcast zu diesem zweiten Tag der Australian Open und es ist tatsächlich eine ganze Menge passiert und das Match des Tages, glaube ich, das können wir sagen, das war das Match zwischen Naomi Osaka und Caroline Garcia. Das war mit viel, viel Spannung erwartet worden. Naomi Osaka auf dem Weg zu ihrem Comeback, sie hat eine große Motivation gezeigt, hier dann wieder an den Start zu gehen. Sie will wieder Grand Slams gewinnen, hat sie gesagt. Sie will sich einen großen Turnierplan aufstellen und ist heute allerdings hier ausgebremst worden von Caroline Garcia. Und das war ein Match, was alleine vom Service her auf sehr, sehr hohem Niveau geführt worden ist. Und Caroline Garcia hat das am Ende mit 6-4 und 7-6 gewonnen. Und sie hat es verdient gewonnen. Aber kann sich Naomi Osaka so richtig viel vorwerfen?
Tja, das ist ja immer die Frage, die man sich bei Garcia als Gegnerin stellen kann. Kann man sich viel vorwerfen? Denn Garcia spielt so eine eigene Art von Tennis, wo sie einfach kompromisslos auf den Winner geht und kompromisslos beim eigenen Aufschlag, beim Return, bei den Grundschlägen, dass es halt natürlich schwierig ist, für die Gegnerin einen Rhythmus zu finden. Wenn wir uns mal gucken, das Spiel von Osaka, der Return war heute nicht so klasse, aber wie gesagt, Garcia ist Top 5 Aufschlägerin auf der Tour. Die Rückhand hat nicht so gesessen, fand ich jetzt in den Ballwechseln. Das ist schon so ein Problem gewesen und beides hat ihr nicht erlaubt, so aus der Geschichte rauszukommen, dass ich zumindest das Gefühl hatte, die ganze Zeit war das Match eigentlich bei Garcia auf dem Aufschlag. Und Garcia ist eine, die gerne Nerven zeigt und die den ganzen zweiten Satz quasi nach Osaka aufschlagen musste und dann trotzdem nie so richtig in Gefahr geraten ist. Und das kann man Osaka vielleicht vorwerfen. Das ist vielleicht jetzt natürlich auch die fehlende Spielpraxis. Aber an sich ist Garcia eine Gegnerin, die hier jede im Feld schlagen kann, die hier nicht jede im Feld schlagen wird. Aber für Osaka ist unangenehm. Aber das wussten wir auch. Osaka hatte die sehr glückliche und unglückliche Auslosung, als dass, wenn sie hier gewonnen hätte, dann wäre das eine große Nachricht gewesen, weil es nicht eine Top-Gesetzte, aber eine gesetzte Spielerin ist und weil danach zwei leichtere Runden gewartet hätten. Aber Garcia ist halt unglaublich undankbar, weil sie eben ihrer Gegnerin, und das inkludiert auch nur Osaka, den Schläger aus der Hand nimmt und einfach diejenige ist, die bestimmt, was passiert.
Es ist halt wirklich so, dass Naomi Osaka sich wahrscheinlich eine andere Gegnerin gewünscht hätte, vor allen Dingen eine, bei der sie selber dann ja auch die Initiative komplett übernimmt und sich nicht das Geschehen aus dem Schläger oder vom Schläger nehmen lässt. Und das hat Caroline Garcia heute auf bemerkenswerte Art und Weise geschafft, wie ich finde, und so geschafft, wie wir es lange nicht mehr gesehen haben bei ihr, beziehungsweise wie wir es gesehen haben bei ihr, als sie dieses eine Jahr hatte, wo sie so nach vorne gekommen ist mit diesem Sieg in Bad Homburg damals.
Naja, und sie ist, muss man dann schon sagen, im Moment die Einzige, die so richtig einen Stich sieht gegen Świątek. Hat jetzt ja auch zweimal einen Satz abgenommen während dieses Laufes, den Świątek hingelegt hat. Aber sie ist eben selber eine, die, wenn sie ans Laufen gebracht wird, jetzt nicht die beste Spielerin ist, was nicht daran liegt, dass sie nicht athletisch genug ist, sondern dass sie auch dann noch hohes Risiko geht. Und das hat Osaka einfach nicht geschafft, das Match dahin zu ziehen, dass sie die Dominante oder diejenige ist, die den Ton angibt. Und das muss sie wahrscheinlich im Moment, weil sie ist noch nicht so gut, ihre Beinarbeit ist noch nicht so gut, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Ihr Aufschlag ist sehr gut, aber eben noch nicht absolute Spitze. Es fehlt überall noch ein bisschen. Und ja, wie gesagt, unglückliche Geschichte für sie, insgesamt aber eine gute Leistung, sehr surf-dominiertes Match, was wir jetzt so häufig nicht bei den Damen sehen, aber hier auf jeden Fall gesehen haben und eben unglücklich, aber jetzt glaube ich nicht dramatisch für Osaka.
Ich glaube auch nicht, dass es dramatisch ist für Naomi Osaka. Sie hat gesagt, sie wüsste noch nicht, wo sie zu 100% steht. Sie hat jetzt 3 Matches gehabt, wo sie durchaus ordentlich gespielt hat. Ich glaube, wir müssen uns nicht unbedingt Sorgen machen um sie, hätte ich jetzt mal gesagt, um ihre Form, beziehungsweise, dass sie wieder zurückkommen kann, weil so wie ich es jetzt gesehen habe, wird sie auf jeden Fall zurückkommen. Die Klasse hat sie.
Ja, und der Aufschlag ist noch da, die Grundschläge sind noch da. Wie gesagt, heute war die Rückhand nicht so gut, aber bei der mache ich mir am wenigsten Sorgen. Return auch in ihrer besten Phase nicht herausragend gewesen, von daher vielleicht kann sie da noch einen Sprung machen, aber insgesamt, wenn sie bei den anderen 3 ungefähr das Niveau hält, die Beinarbeit besser wird, die Matchpraxis zurückkommt, dann ist sie eine Top-20-Spielerin und ich denke, das wird sie uns dann auch schon zeigen in der zweiten Jahreshälfte, weil jetzt kommen natürlich ein paar Hardcourts, da weiß ich auch nicht, wie viel sie mitnimmt, dann kommt der Teil der Saison, den sie nicht mag, mit Sand und Rasen, aber ab den Hardcourts in den USA würde ich denken, dass sie zu den besseren Spielerinnen auf der Tour gehören wird.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre auf jeden Fall meine Conclusio dann auch. Caroline Garcia steht in der zweiten Runde, trifft dort auf Magdalena Frech, die hat in einem sehr, sehr spannenden Duell heute gegen Daria Saville mit 7-5 im dritten Satz gewonnen. In der dritten Runde könnte dann Kaya Juvan warten. Die hat nämlich in der ersten Runde gegen Anastasia Potapova gewonnen mit 6-1, 6-4 und Juvan trifft jetzt auf Sacharova, die hat gegen Julia Putintseva gewonnen in 3 Sätzen 2-6, 6-0, 6-3. 4 gesetzte russische Spielerinnen waren heute im Einsatz, die alle ausgeschieden sind, unter anderem auch Ekaterina Alexandrova. Und damit kommen wir zum Match des Tages so ein bisschen bei den deutschen Spielerinnen. Laura Siegemund hat heute in einem bemerkenswerten Duell gegen Ekaterina Alexandrova mit 6-2, 3-6 und 7-6 gewonnen. 11-9 ging der Match-Tiebreak aus an Laura Siegemund, die ihre Form nach wie vor weiter behält und, wie sie hinterher dann auch im Interview gesagt hat, im Moment das beste Tennis ihres Lebens spielt. Wir hören gleich den O-Ton noch.
Ja, und zwar wirklich eine enge Kiste. Am Ende hat sie einen Punkt Vorsprung gehabt, das Match gesehen. Also quasi ein Unentschieden. Und es waren 3 Phasen. Also ich meine, sie war die bessere, ganz klar im ersten Satz. Alexandra war es im zweiten zurückgekommen. Der dritte war dann wirklich auf Augenhöhe. Sie hat eine höhere Quote drin gehabt und das macht schon einen Unterschied gegen Alexandra, die zwar sehr beeindruckende Grundschläge hat, aber eben beim Aufschlag durchaus mal wackelig sein kann. Da war Siegemund einfach, und zwar war durchaus eine signifikant höhere Quote. Das gibt ihr dann Vorsprung, das gibt ihr dann die Möglichkeit, eben auch auf Angriff zu gehen. Und Alexandrova spielt ja immer denselben kompromisslosen Stil. Egal, ob da jetzt eine ist wie Siegemund, die hingeht und extrem variabel spielt und Alexandrova das Leben schwer macht, oder ob da eine kommt, die denselben Rhythmus wie Alexandrova schlägt. Und ich finde, das ist ein schöner Kontrast zwischen den beiden. Und es war dann ja auch gerade zum Ende hin wirklich ein gutes Match. Und man muss sagen, im Moment ist das sehr beeindruckend, was Siegemund da macht.
Lass uns mal reinhören, was sie gesagt hat, nämlich zum besten Tennis ihres Lebens.
Schon, mein Spiel lebt ja auch von der Physis, ja, und da habe ich eigentlich nicht mehr unbedingt geglaubt, dass ich so ein hohes Level spielen kann. Ich muss sagen, ich spiele wahrscheinlich das beste Tennis meines Lebens, ja. Ich spiele wirklich eine gute Qualität, in vielerlei Hinsicht habe ich mich verbessert, also angefangen vom Aufschlag über die Schläge, einfach Aufschlag heute jetzt nicht, aber insgesamt über die, wenn man mal so über die Saison letztes Jahr und so weiter guckt. Bei mir ist genau ein Faktor, mental bin ich sehr stark, ich habe jetzt gute Matches gespielt, ich habe einen Ball echt gut im Schläger. Bei mir ist immer der Faktor Physis. Also das ist immer so, dass man dann einfach sagen muss, wenn ich physisch fit bin, dann kann ich echt mit den Besten mithalten. Ja.
Sie ist dann auch nochmal gefragt worden, letztes Jahr hatte sie dann schon gesagt, Mensch, eigentlich will ich dem Doppel so ein bisschen Priorität geben, und sie hat das Luxusproblem, dass sie einfach zu gut im Einzel spielt, und da hat sie dann auch nochmal drauf geantwortet. Das ist eher O-Ton dazu.
Ja, also ich die Frage kommt ja oft, und die Planerei und so weiter, also ich plane relativ wenig. Momentan macht es mir echt noch richtig viel Spaß. Diese Saison wollte ich sowieso auf jeden Fall noch spielen. Ich weiß aber auch genauso gut aus meinen Verletzungen, die ich in der Vergangenheit hatte, es kann ganz schnell rum sein. Es kann ganz schnell irgendwas sein, wo nichts mehr geht dann. Das will ich für mich nicht hoffen, weil mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ich spiele eine sehr, sehr gute Qualität. ich lege jetzt einfach den Fokus darauf, dass ich physisch eben auf dem so hohen wie möglichen Level bleibe. Ja? Und dann kann ich noch eine Weile spielen. Und das hängt halt auch immer davon ab, wenn den Einzel- und Doppelranking auseinandergehen, dann muss man sich entscheiden und dann würde ich mich fürs Doppel entscheiden. Ja? Ich würde jetzt nicht ITF-Turniere im Einzel spielen, um irgendwie mein Ranking wieder aufzupolieren. Also, aber solange die beiden beieinander bleiben. Ich muss sagen, mir macht halt Einzel auch richtig Bock noch, weil ich gut spiele, weil ich merke, da ist auch noch Potenzial da. Im Doppel sowieso, aber im Einzel auch noch. Und das gibt mir dann den Drive. Also ich würde gerne noch spielen. Ich habe auch immer gedacht, irgendwann kommt vielleicht mal so der Punkt da, ja, da will ich mich da nicht mehr so quälen oder da habe ich echt einfach so die tiefe innere Motivation dann irgendwann doch nicht mehr, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, mich wurmt es immer, wenn ich dann ein bisschen eine Verletzung habe oder halt nicht so kann, auch im Training nicht so kann, wie ich gerne würde. Und da merkt man dann dran, wie viel Lust man eigentlich noch darauf hat, wirklich weiter an sich zu arbeiten und sich immer weiterzuentwickeln.
Also sie hat dann ja auch noch ein bisschen ausgeführt, dass sie eine höhere Qualität in den Schlägen hat, dass sie nicht mehr so fit ist wie vor 6-7 Jahren, aber insgesamt eine höhere Qualität in den Schlägen hat. Und wenn sie das nicht hätte, dann hätte sie vielleicht dann auch schon aufgehört mit dem Tennis, beziehungsweise mit dem Einzel. Es ist bemerkenswert, wie sehr sie im Moment bei den Spielerinnen dabei ist, wie sie nicht unbedingt immer jedes Spiel gewinnt und dann auch zwischendurch mal Niederlagen akzeptieren muss, aber wie sie sowohl im Einzel als auch im Doppel, wo sie jetzt im Moment Top 5 steht in der Weltrangliste, wie sie dort mithalten kann, beziehungsweise das Tennis auch bestimmen kann. Dieser australische Sommer, dieser australische Januar, der war bislang extrem gut zu ihr und vor allen Dingen ja auch das Ende des letzten Jahres.
Das stimmt. Und sie trifft jetzt übrigens auf eine andere Top-5-Spielerin im Doppel, auf ja. Storm Hunter. Also da kann man sehr gespannt sein. Wird jetzt wahrscheinlich nicht den allergrößten Court bekommen, obwohl Storm Hunter Australierin ist. Aber hier treffen eben wirklich zwei aufeinander, die extrem geschickt sind in dem, was sie tun. Und Siegemund fand ich auch noch was anderes Interessantes in der Aussage oder in ihren Aussagen drin. Sie ist ja selber angemerkt. Sie ist eine, die sich in der Vergangenheit immer wieder verletzt hat. Das heißt, die Phase hier, die kann ganz schnell vorbei sein. Und daher denke ich, macht es durchaus auch noch Sinn, so lange Einzel zu spielen, wie es geht. Weil das Geld im Einzel ist wesentlich besser als im Doppel. Also um hier dieselbe Summe rauszuholen, die sie jetzt hier im Einzel mindestens holen wird mit der zweiten Runde, müsste sie, glaube ich, im Doppel schon Richtung Halbfinale oder so kommen. Also das macht einfach ökonomischen Sinn und eine Top-Doppelspielerin kann sie auch noch in 2 oder 3 Jahren sein. Und sagen wir, sie kriegt jetzt nochmal eine Verletzung, damit ist im Einzel vorbei, dann glaube ich, wird sie nicht traurig gewesen sein, hier noch das Geld mitgenommen zu haben. Und es ist jetzt nicht so, dass Laura Siegemund zurücktreten wird irgendwann mal und nie mehr im Leben wird arbeiten müssen. Also von daher, das kann ich schon verstehen, selbst wenn es vielleicht Sinn machen würde, sich jetzt gerade aufs Doppel zu konzentrieren, zu sagen, jetzt werde ich die Nummer 1, jetzt beherrsche ich das, aber das sind Spielerinnen, die sind gut genug, wie Storm Hunter, wie Lise Mertens, da oben im Doppel drin, Krajcikova natürlich, die jetzt mit Siegemund hier spielt, dass Siegemund jetzt nicht auch einfach das Doppel dominieren würde.
Storm Hunter ist die Gegnerin. Storm Hunter hat heute ihren ersten Main-Draw-Sieg bei Australian Open erreicht. Sie hat gegen Sara Errani gewonnen mit 6-4 und 6-3. Laura Siegemund also gegen Storm Hunter in der zweiten Runde. In der dritten Runde wartet vielleicht sogar dann die Doppelpartnerin, weil Barbora Krejcikova trifft auf Tamara Korpatsch und die beiden Siegerinnen spielen dann gegeneinander. Wir haben weitere Ergebnisse gehabt. Wir haben unter anderem Anastasia Pavlyuchenkova gehabt, die an 21 gesetzte Donna Vekic in 2 Sätzen besiegt hat. Die trifft jetzt auf Paula Badosa. Paula Badosa war heute sehr zufrieden mit ihrem Match. 6-1, 6-3 hat sie gegen Taylor Townsend gewonnen. Wir müssen ein bisschen weiter runter gucken. Es ist nicht ganz leicht, das jetzt hier rauszusuchen, weil wir sowohl die untere als auch die obere Hälfte hier heute haben spielen sehen. Aber Beatrice Hatab-Mahia hat in einem sehr engen Match gegen Linda Frevirtova gewonnen mit 6-2, 3-6 und 6-2. Trifft jetzt auf Lina Koneva, die letztes Jahr das Juniorinnen-Einzel hier gewonnen hat. Die hat ja gegen Sara Suribis-Tormo gestern gewonnen. Dann müssen wir weiter hochgehen. Elise Mertens trifft auf Marta Kostyuk in der zweiten Runde. Elise Mertens hat gegen Maya Sherif nach Aufgabe gewonnen und Marta Kostyuk hat gegen Claire Liu gewonnen. Und dann können wir noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Arantxa Rus hat zum Beispiel gegen Angelina Kalinina gewonnen. 6-1, 6-0. Das war eine ganz klare Geschichte. Jasmin Paolini gewinnt gegen Diana Schneider in 2 Sätzen. Und dann kommen wir zur anderen deutschen Spielerin, die heute weitergekommen ist. Das ist nämlich Tatjana Maria. Die hat heute gegen Camila Osorio gespielt, lag im ersten Satz mit 5-1 zurück. Dann ja, hatte sie ein Spiel, was sie sagte, dass sie so ein kleines bisschen, ja, glücklich gewonnen hat zum 2-5 und dann hat Osorio keinen Ball mehr getroffen. Maria gewann den ersten Satz mit 7-5, führte im zweiten Satz mit 5-2, musste dort dann den Satzverlust hinnehmen, noch beim 6-7. Und dann konnte sie aber im dritten Satz, nachdem sie dann auch Probleme hatte mit der Hitze und zwischendurch ihr schwindelig war, konnte sie den dritten Satz mit 6-4 gewinnen. Sie hat hinterher erzählt, dass sie so ein Quetschi bekommen hat von ihrem Bruder, der mit den beiden Kindern da war. Und das ist so ein Karotte-Apfel- Kompott, was man so in so einer Quetschpackung dann hat und dann nehmen kann. Das war das Einzige, was sie dann noch essen konnte, beziehungsweise was vorrätig war. Und da konnte sie die Kraft wieder bekommen und hat dann 6-4 gewonnen. Das war endlich mal wieder ein Sieg für Tatjana Maria, die seit ihrem Halbfinale in Wimbledon keine erste Runde mehr bestanden hatte bei einem Grand Slam.
War der Quetschi das, was ihr zugeworfen wurde da? Genau. Okay, ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil es sah so aus, als wenn ihr jemand aus dem Publikum was zuwirft und sie sagt, jojo, danke.
Das war ihr Bruder.
Sieht man ja wirklich jetzt eher selten, aber ist mir als Situation geblieben, ja. Insgesamt, wenn man mal schaut, beide mit einer positiven Winner-Unforced-Error-Bilanz hier am Ende. Eher selten, dass man das wirklich sieht, gerade auf so einem Belag. Spricht jetzt natürlich dafür, dass beide eher auf Sicherheit gepolte Spielerinnen sind, aber beide eben auch in der Lage, durchaus viele, viele Winner zu setzen. Und ich hatte ja vorher gedacht, dass Osorio das gewinnen würde, einfach weil sie diese Kreativität von Maria durchaus, sie bringt die auch mit, sie kann die matchen, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort dafür ein. Und da muss man aber sagen, hat Maria wirklich hier in den entscheidenden Situationen die Nerven behalten, und das ist ja eben keine Selbstverständlichkeit. Du hast gerade gesagt, der erste Sieg bei einem Grand Slam seit Wimbledon damals. Das heißt, das müssen 5 Niederlagen jetzt in Folge gewesen sein bei Grand Slam Turnier in der ersten Runde. In dem Alter, da kommen die Nerven rein, da kann man sich absolut sicher sein. Also eine beeindruckende Geschichte, muss jetzt auch in der nächsten Runde noch nicht zu Ende sein. Paolini hat ein bisschen mehr Dampf in den Schlägen, ist wahrscheinlich auch sicher genug, aber mal gucken, wie sie zum Beispiel mit Maria Slice umgeht.
Für Tatjana Maria war es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Und auch sie war in der Pressekonferenz hinterher und hat dann mal ein Fazit gezogen zu diesem Match.
Ich muss sagen, sie hat am Anfang wirklich sehr gut gespielt. Sie hat mir kaum irgendwas gegeben. Und bei 5-1 habe ich dann das 5-2 gemacht. Und im Endeffekt hat sie so ein bisschen ihren Faden verloren, hatte ich das Gefühl. Und ich war einfach weiter dran und habe wirklich versucht, um jeden Ball zu kämpfen und habe den Satz dann auch gewonnen. Ich hatte im zweiten Satz 5-2, wo sie dann aber auch wirklich gut gespielt hat wieder. Vielleicht ich ein bisschen zu defensiv, aber ich meine, sie hat dann auch gut gespielt. Und im dritten war es ja genauso. Also ich hatte auch 5-2 und habe eigentlich gut aufgeschlagen und sie hat teilweise auch wirklich gut retourniert. Deswegen war es wirklich nicht einfach, das am Ende zuzumachen.
Eine interessante Antwort hat sie dann auch noch gegeben zum United Cup. Sie hat ja beim United Cup war sie Teammitglied, aber hat kein einziges Match gespielt. Aber sie hat gesagt, sie bereut keine Sekunde davon. Das hören wir jetzt hier nochmal.
Also klar, ich bin in United Cup reingegangen und ich wusste, ich bin die Nummer 2 nach Angie. Ich meine, wir wussten alle nicht, ob Angie wirklich alle Matches spielt oder ob hätte auch jeden Tag sein können, dass ich vielleicht spiele. Also es war von Anfang nicht so klar, aber ich habe das wirklich... Ich wollte mal was anderes dieses Jahr machen, weil ich immer Turniere spiele und ich dachte, in Australien, am Anfang läuft es immer nicht so gut für mich, deswegen dachte ich, okay, wir fangen mit United Cup an, ist ein Team-Event und es war die beste Entscheidung überhaupt, weil obwohl ich nicht gespielt habe, ich muss ganz ehrlich sagen, es war unglaublich, die 2 Wochen, die wir alle zusammen hatten und für Charlotte, für meine Tochter, war es die beste Zeit überhaupt, deswegen... bereue ich definitiv da gar nichts und es war wirklich super, da dabei zu sein.
Das fand ich ganz interessant, dass sie dann gesagt hat, hier, meine Tochter hat da die besten 2 Wochen gehabt überhaupt, dass sie das komplett in den Vordergrund gestellt hat.
Ja, kann sie jetzt, glaube ich, in dem Alter auch. Mhm. Also, ne, sie, glaube ich, muss jetzt ja nicht mehr jede Woche sich reinhängen, um es noch irgendwie so auf der Tour zu schaffen oder um sich zu etablieren. Das hat sie schon alles lange. Und von daher glaube ich, macht das durchaus Sinn. Und wissen alle, Teamerfahrungen sind jetzt nicht so häufig im Tennis, es sei denn, man spielt College. Und von daher kann ich mir gerade für ihre Familie vorstellen, dass das eine spannende Geschichte ist. Wie alt ist die Tochter jetzt? 11 müsste, 10, ja. 11 müsste jetzt sein. Das ist natürlich auch, das ist ein Alter, in dem man, glaube ich, dann sehr gerne durchaus mal mit Erwachsenen rumhängt.
Auf jeden Fall hat Tatjana Maria hier die zweite Runde erreicht, trifft jetzt dann auf Jasmin Paolini. Eine absolut überragende Leistung hat heute Dajana Jastremska gebracht. Die hat gegen Markéta Vondrousova mit 6:1, 6:2 gewonnen. Vondrousova war nicht unbedingt in der allerbesten Form, aber wie Dajana Jastremska hier links und rechts die Winner hat einschlagen lassen bei Vondrousova, das war absolut beeindruckend. Und Jastremska hatte sich so durch die Quali gequält, dass sie so heute eine solche Leistung heute abliefert, damit habe ich nicht gerechnet. Du?
Nee, natürlich nicht. Also kurze Ballwechsel, 46 zu 24 für sich entschieden. Sehr, sehr selten gesehen sowas, dass jemand so klar das schafft, vor allem wenn die Person jetzt kein überragendes Serve hat, was Jastremska nicht hat, sondern das waren alles Returns, die eingeschlagen sind. Das waren die dritten, die vierten Schläge, die sie dann in der Lage war, einfach als Winner zu platzieren. Und du hast schon gesagt, Vondrousova war im Moment nicht in der Topform, aber ist eben auch gar nicht in die Lage gekommen, das selber dominieren zu können. Liegt jetzt nicht so unbedingt in ihrer DNA, aber Vondrousova kann den Ball auch schon flach machen und kann auch schon Druck auf die Gegner machen, aber hat er quasi gar keine Möglichkeit zu bekommen, weil Jastremska ihr, wirklich das Racket aus der Hand geschossen hat. Und jetzt die Frage immer bei Jastremska, okay, wie viele Matches kann die das durchziehen? Das haben wir in der Vergangenheit alle schon gesehen, das kann fix vorbei sein, aber die war an den Top 20 schon dran. Das ist eine mit Potenzial, da oben wieder hinzukommen. Von daher, mal gucken. Jetzt hat sie mit Gratschewa so eine, die, sehr solide ist. Da werden wir dann mal sehen, was sie da zum Beispiel mit anfängt. Gratschewa hat schön Tiefe drin, kann Winkel aufmachen. Das ist sicherlich eine andere Art von Aufgabe, wo ich nicht weiß, ob Jastremska in derselben Art dominieren kann. Aber wird schon spannend sein, wie weit sie hier kommt.
Viktoria Golubic hat gegen Veronika Kudermetova gewonnen in 3 Sätzen. Kudermetova neben Samsonova, Potapova und Alexandrova eine von 4 russischen gesetzten Spielerinnen, die hier die erste Runde nicht überstanden hat. Karina Siniakova gewinnt gegen Jacqueline Christian mit 6:2 und 7:5. Elina Svitolina hatte überhaupt keine Probleme mit der Wildcard-Inhaberin Taylor Preston, 6:2, 6:2 und trifft jetzt auf Viktoria Tomova. Die hat in 2 Sätzen gegen Kayla Day gewonnen. Und dann können wir nochmal gerade sagen, Linda Noskova hat so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, das Generationenduell gewonnen, aber sie hat ein Duell gewonnen zweier Spielerinnen, wo die eine ein absolutes Talent ist und die andere schon ein bisschen etabliert ist, gegen Marie Buskova. 6-1, 7-5, trifft jetzt auf Mackenzie Kessler. Die hat gegen Fiona Ferro in 3 Sätzen gewonnen. Insgesamt war es ein sehr, sehr abwechslungsreicher Tag und morgen wird dann die erste Runde beendet bei diesem Frauenwettbewerb. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Oh, und wenn, seht es uns nach. Wie gesagt, 64 Matches heute. Das kann man, glaube ich, nicht mal den Überblick behalten, wenn man wie du einen ganzen Tag vor Ort sitzt.
Dann lass uns schnell zum Herreneinzel gehen, weil dort gab es nämlich heute auch einige wirklich sehr, sehr interessante Matches. Während wir aufnehmen, spielt im Moment Jan-Lennard Struff gegen Rinki Hijikata. Er liegt mit Break zurück im 5. Satz. Sollte er dieses Match verlieren, das werden wir wahrscheinlich im Podcast noch unterbringen können, dann wäre das eine absolut bittere Niederlage, weil er bei 5:5 im 4. Satz schon 0:40 hatte beim Aufschlag von Hijikata, das nicht nutzen konnte, dann den Tiebreak verloren hat und jetzt, wie gesagt, im 5. Satz mit Break zurückliegt. Hast du was vom Spiel gesehen?
Ja, teilweise schon. Und wenn ich jetzt gerade, habe jetzt auch nochmal extra die Statistiken aufgemacht, er liegt in den gewonnenen Punkten immer nach vorne. Also eigentlich ist er immer noch ein paar Zentimeter vor Hijikata. Und für mich war es ein Match, wo ich dachte, ja, okay, das ist jetzt so nach und nach zermürbt Struff Hijikata. Man wird es eigentlich andersrum erwarten, weil Hijikata eben so viele Bälle zurückbringt, so athletisch ist. Aber Struff hat exakt die richtigen Nadelstiche gesetzt. Und für mich war die Sache nach dem 3. Satz eigentlich weitestgehend durch. Weil ich dachte, ja, er hat einfach den zu guten Aufschlag, er hat zu viel Power, er verliert heute nicht die Geduld. Sah für mich alles nach einem Sieg aus. Aber dann wirklich diese Szenen um den nicht genutzten Breakball, wo man dann auch sagen muss, da ist das Publikum dann aufgewacht, da hat Hijikata das dann auch so richtig aufgesogen. Seitdem ist Struff in so einem kleinen Funk drin und das wäre jetzt für ihn hier natürlich schon eine bittere Niederlage, weil sind wir ehrlich, da war er vorher schon der Favorit.
Der Sieger trifft auf Miomir Kaczmanowicz. Der hat nämlich in 4 Sätzen gegen Yusuke Watanuki gewonnen. Und ja, auch das wäre zum Beispiel eine Sache. Sollte Jan-Lennard Struff das noch in irgendeiner Weise drehen, wäre eine Geschichte, die vielleicht sogar lösbar gewesen wäre. Daniil Medvedev, der musste heute eine Schrecksekunde überstehen. Der hat gegen Terence Antman aus Frankreich gespielt. Und im ersten Satz führte er 5-3 und schlug auf den Satz auf. Ja, und dann hatte er so ein ganz kleines bisschen den Satz aus der Hand gegeben und hat den ersten Satz mit 5-7 verloren. Aber ab dem zweiten Satz bekam Antman dann Krämpfe und konnte nicht mehr richtig mitspielen. Und Daniil Medvedev gewann am Ende durch Aufgabe von Antman. Und im ersten Satz, das hat er so ein bisschen selber vermurmelt, den ersten Satz, möchte man sagen.
Ja, und das Ende war auch, das erste Satz war auch genau, wie man sowas von Medvedev erwarten würde, so ein Stopball, der überhaupt nicht, also der in der Situation so nicht angebracht war und auch nicht gut ausgeführt war. Also der klassisch frustrierte Medvedev, muss jetzt natürlich sagen, wie bei Sinner, erstes Match des Jahres, keine Vorbereitung hier auf die Australian Open gespielt, also das kommt da schon mit rein. Zum Ende hin fand ich ihn dann souveräner, aber wie Sinner wird er darauf hoffen müssen, sich hier ins Turnier reinzuspielen. Die erste richtig harte Aufgabe wird wahrscheinlich in der vierten Runde kommen, aber bis dahin wird er schon noch ein, zwei Formstufen nehmen müssen, um Dimitrov oder gegen Dimitrov der Favorit zu sein, von dem ich jetzt mal warte, dass der in die vierte Runde kommt.
Ja, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo er steht. Also dafür hat dieses Match zu wenig Aufschluss heute gegeben.
Ja, kann man, glaube ich, auch nicht erwarten. Also jetzt kriegt er Russovori eben so ein bisschen die 0.75-Version von Sinner. Das heißt, da wird er Rhythmus bekommen, da wird er gefordert werden. Aber ich glaube, das tut Medvedev gut, so reingespielt zu werden. Danach, das wissen wir jetzt wirklich noch nicht, Auger, Alessim oder Team, die gerade noch gegeneinander spielen als mögliche Gegner. Dann Dimitrov, also eigentlich alles Gegner, die ihm liegen sollten, aber er wird eine Leistungssteigerung hier bringen müssen.
Medvedev trifft jetzt auf Emil Russovori, der hat in 4 Sätzen gegen Patrick Kipson gewonnen, Wildcard-Inhaber, der hatte den USTA-Wildcard-Wettbewerb gewonnen und ist deswegen hier per Wildcard drin. Hugo Grenier hat heute gegen Alexander Müller ein absolutes ja, Grinder-Duell gebracht, 7-6 im fünften Satz, 10-7 im Match-Tiebreak und ist in der zweiten Runde, wartet jetzt auf seinen Gegner und der wird im Moment gerade zwischen Dominic Thiem und Felix Auger-Aliassime ermittelt und zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, führt Dominic Thiem im vierten Satz mit Break 4, hat den dritten Satz mit 7-6 gewonnen und liegt jetzt im vierten Satz mit Break 4 und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte und für beide wäre das ja ein so wichtiger Sieg, weil beide können diesen Sieg unbedingt gebrauchen.
Ja, und fand ich, war jetzt auch nicht so abzusehen. Also für mich war Auger-Aliassime schon der bessere Spieler, wie man erwarten würde, natürlich hinterm Service dominant. Das hat Thiem nicht in derselben Form. Thiem hat so ein bisschen die spektakulären Punkte gesetzt, aber Auger-Aliassime war zu stabil für mich so die ersten 2,5 Sätze. Und jetzt ist es natürlich gut möglich, dass das noch einen fünften geht. Da weiß ich nicht, wem ich da mehr Nerven zutraue. Aber ich bin etwas überrascht über den Verlauf des Matches in der letzten halben Stunde.
Ja, ich bin auch tatsächlich überrascht. Ich habe gedacht, das geht in 3 Sätzen zu Ende. Aber Dominic Thiem hat hier ein gutes Match gebracht. Das müssen wir einfach auch mal sagen. Er hat so häufig knappe Niederlagen gehabt. Ich erinnere mich an diese eine Niederlage gegen Tsitsipas zum Beispiel. Er bräuchte, glaube ich, so einen Sieg unbedingt mal. Vielleicht nach 0-2 Satzrückstand einfach mal so ein Match gewinnen. Auch wenn es gegen jemanden ist, der vielleicht mental genauso angeschlagen ist wie er mit Felix Auger-Aliassime.
Ja, und wie gesagt, er hat spektakuläre Punkte drin gehabt. Gerade auf der Rückhand waren da ein paar tolle Sachen dabei. Man sieht oder hat, wir wissen ja jetzt nicht, wie es ausgeht, aber man hat gesehen, dass da schon Qualitätsunterschied war in den ersten 2 Sätzen zu jemandem wie Auger-Aliassime. Und ja, die Frage ist ja immer, ist er wirklich einen Sieg davon entfernt, dann nochmal durchzustarten? Gegen Grenier wäre der Favorit. Ja, wir werden morgen drüber sprechen, denke ich, weil ich kann mir vorstellen, das wird noch 1-2 Stündchen dauern.
Ja, wir werden morgen drüber sprechen, beziehungsweise dann auch vielleicht dann in der Nachtwache, wenn ich dann noch einen O-Ton zum Beispiel bekomme. Nuno Borges ist in der zweiten Runde, hat gegen Maximilian Matera mit 7-5, 7-6, 6-2 gewonnen, trifft auf Alejandro Davidovic Fokina. Für Matera war nicht so richtig viel drin. Er war in allen Belangen des Spiels der zweitbeste Spieler. Borges hat sehr, sehr gut gespielt.
Ja, und konnte man jetzt so nicht erwarten. Also Matra hat in dieser Saison noch kein offizielles Match gehabt, weil er eben auch beim United Cup dabei war. Aber er war in besserer Form gewesen über die letzten Monate. Aber hier, wie du gesagt hast, angefangen beim Aufschlag, wo Borgisch wesentlich effektiver war, hin zu den Grundschlägen, wo Borgisch zumindest in entscheidenden Situationen dann eher in der Lage war, die Offensive zu übernehmen, war er der bessere Spieler. Und hätte sein können, dass das auch gekippt wäre, wenn zum Beispiel der zweite Satz an Matra gegangen wäre. Aber so muss man sagen, war Borgisch dann der bessere Spieler hier. Und jetzt auch, naja, wie jeder, nicht komplett chancenlos gegen Davidovic Fokina, aber gucken wir mal, was da passiert.
Ja, wenn Alejandro Davidovic Fokina nicht irgendeinen Gehirnfurz wieder unterläuft, wie letztes Jahr zum Beispiel in Wimbledon. Hubert Hurkacz, keine Probleme mit Omar Jasika, 7-6, 6-4, 6-2. Trifft jetzt auf Jakub Menschik, der hat gegen Denis Shapovalov gewonnen, 6-3, 7-5, 7-5. Shapovalov noch weit entfernt von der Form, die er einmal hatte, aber er kämpft sich zurück. Zhang Zhizhen hat gegen Federico Coria gewonnen in 3 Sätzen, trifft auf Hugo Humbert, der in 4 Sätzen, in 4 durchaus gutklassigen Sätzen gegen David Goffin gewonnen hat. Chris Eubanks ist der Gegner von Andrei Rublev. Eubanks hat gegen Taro Daniel gewonnen in 3 Sätzen. Und dann müssen wir einmal gerade gucken, Sebastian Korda hat sich das Leben heute Morgen so schwer gemacht. Hat die ersten beiden Sätze ganz klar gewonnen, 6-1, 6-4. Und dann komplett den Pfad der Tugend verlassen, 2-6, 4-6. Und im dritten, fünften Satz liegt er 0-2 zurück und gewinnt dann die letzten 6 Spiele, trifft auf Quentin Alice. Da ist Korda so ein bisschen von der Schippe gesprungen, weil das sah zwischendurch komplett kopflos aus.
Ja, müssen sagen, ist keine gute Phase bisher für ihn gewesen. Hatte erst im letzten Jahr das Finale von Adelaide zu verteidigen und dann hier das Viertelfinale bei den Australian Open, hatte ja unter anderem hier Medvedev besiegt. Aber davon ist er im Moment noch ein Stück entfernt. Ich meine, der gute oder der Vorteil für ihn ist, er war dann ja ein paar Monate raus mit einer Verletzung. Von daher, das konnte er, da könnte er jetzt noch was aufholen. Aber im Moment sieht er nicht aus wie der Spieler, von dem immer wieder alle erwarten, dass er in die Top 20, in die Top 10 einzieht. Also da ist er ein Stück von entfernt.
Alex de Minaur, der wäre beinahe auch ins Schwitzen geraten, beziehungsweise die australischen Tennisfans. Er hatte den ersten Satz gegen Milos Raonic verloren mit 6-7, aber Raonic Körper hat wieder nicht mitgemacht. 6-3, 2-0 stand es dann. Dann musste Raonic aufgeben. Alex de Minaur trifft jetzt in einer sehr, sehr interessanten Runde in der zweiten Runde auf Matteo Arnaldi. Alex Kovacevic hat gegen Alejandro Tabilo gewonnen in 5 Sätzen. Tabilo, der ja gerade mit einem Turniersieg aus Auckland angekommen war, in 5 Sätzen der Unterlegene. Und der trifft auf Karen Khachanov. Der hat dort in einem sehr unterhaltsamen Duell gegen Daniel Altmaier gewonnen. 5-7, 6-3, 7-6, 7-6. Altmaier war hinterher tief enttäuscht ob dieser Niederlage, hat gesagt, ich muss solche Spiele irgendwann mal gewinnen. Es muss irgendwann mal Klick machen bei solchen Matches. Und er hatte seine Chancen, er war nah dran.
Ja, nur 6 Punkte mehr für Khachanov am Ende. Und die kurzen Punkte gingen an Altmaier. Das ist quasi die Grundlage, um ein Match zu gewinnen. Dass man die kurzen Punkte für sich entscheidet, weil es davon einfach mehr gibt als von den anderen. Aber Khachanov war dann der die mittellangen Punkte gewonnen hat. Was heißt das? Der hat einfach mehr so Go-To-Muster, wo er halt weiß, wenn ich jetzt 1, 2, 3 mache, dann gewinne ich wahrscheinlich gegen Altmaier den Punkt. Und es ging dann häufig in die Rückhand rein von Altmaier, was man erwarten würde. Oder Khachanov kam ans Netz. Und das war der Unterschied. Da hat er das Match dann für sich entschieden. Und da kann ich verstehen, dass Altmaier frustriert war, weil normalerweise ist man nicht derjenige, der den besseren Servicetag gegen Khachanov hat. Aber Khachanov, der ist eben nicht nur stabil, der hat Möglichkeiten in seinem Spiel. Diejenigen, die in der Weltrangliste hinter ihm stehen, und das tut Altmaier, dann doch auf Armlänge zu halten und so ein bisschen verhungern zu lassen. Und genau das Altmaier hat passiert.
Altmaier hat jetzt gesagt, dass er sich mit seinem Team neu aufgestellt hat, dass er jetzt 2 Trainer hat. Er wird nicht mehr alleine reisen zu Turnieren und dass er trotzdem die Top 30 jetzt angreifen will und dass er nichts dagegen sprechen sieht, dass er bei den French Open zum Beispiel gesetzt sein könnte, dadurch, dass er jetzt dann auch den Golden Swing mitnehmen wird im Februar dann in Südamerika. Stefanos Tsitsipas, auch der musste einen ersten Satz hinnehmen, der ihm so ein bisschen misslungen ist. Siso Bergs hat sehr, sehr gut gespielt. Eigentlich hätte es ja gegen Matteo Berrettini laufen sollen, aber Berrettini hat abgesagt und Siso Bergs war der Lucky Loser. 7-5 gewann er den ersten Satz, aber dann hatte er wieder körperliche Probleme und das ist ihm am Freitag schon in der letzten Quali-Runde passiert, dass er auch da bei 30 Grad ihm die Kraft ausgegangen war und das war heute bei ähnlichen Temperaturen, ist ihm das auch passiert. Tsitsipas gewinnt 6-1, 6-1, 6-3 in den Sätzen 2-4 und hat das Match bestimmt, das muss man dann einfach so sagen. Vielleicht wissen wir auch noch nicht so richtig viel über seine Form.
Nee, und steht ja immer noch im Raum, ob er vielleicht ein bisschen angeschlagen ist, müssen wir mal gucken. Bergs hat das Match dann versucht zu entscheiden über schnelle Winner, hat auch eine überragend gute Bilanz beim dritten Schlag gehabt, dass er von der Return zurückkommt, hat er häufig den Winner getroffen. Ich glaube, sonst wäre die Geschichte wahrscheinlich gar nicht, oder wäre sie weniger, was will ich sagen? Dann wäre es für Bergs wahrscheinlich noch klarer gegen ihn ausgegangen. Also da war er heute schon sehr gut und mir hat auch so ein bisschen gefallen, das Swag, den er da im ersten Satz gezeigt hat. Aber vielleicht auch, weil er da schon gemerkt hat, ja, die Geschichte geht hier eigentlich schon zu Ende, mein Tank ist schon leer. Und dann hat Tsitsipas das halt, muss man sagen, sehr souverän runtergespielt.
Trifft jetzt auf Jordan Thompson, der hat in 5 Sätzen gegen Alexander Vukic gewonnen. Lorenzo Mercetti gewann gegen Benjamin Bossi in 4 Sätzen, trifft jetzt auf Luca van Asch, der hat James Duckworth besiegt in 5 Sätzen. Dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen hochgucken. Auch hier ist ein bisschen durcheinander. Haben wir ein Ergebnis, was wir noch betrachten müssen? Ja, das von Gael Monfils gegen Yannick Hanfmann. Yannick Hanfmann auf Platz 6. Letztes Jahr hat er gegen Rinki Hijikata auf Platz 6 gespielt. Ist von der Kulisse so ein bisschen erdrückt worden, damals in 5 Sätzen. Heute ist er auch ein bisschen von der Kulisse erdrückt worden. Er hat in 3 Sätzen verloren. Der alte Mann kann es zwischendurch noch.
Ja, du hattest ja auch in der Vorschau mit Michael Kohmann über diese Atmosphäre gesprochen. Das ist heute nicht so anders. Also Monfils war natürlich schon der Publikumsfavorit. War heute auch ziemlich unantastbar beim Surf. Darf man bei Monfils nie vergessen. Der hat einen sehr guten Aufschlag und der war hier heute ja schon der klar bessere Spieler. Und ich glaube, viele hatten darauf gehofft, dass er in der zweiten Runde auf Andy Murray trifft. Da muss man sagen, Andy Murray hat eine richtig schlechte Leistung gebracht. Von daher, vielleicht hat Monfils jetzt die Möglichkeit, in die dritte Runde einzuziehen gegen Novak Djokovic.
Thomas Martin Echeverry ist der Sieger beim Match gegen Andy Murray gewesen. 6-4, 6-2, 6-2. Andy Murray hat sich hinterher noch offen gelassen, ob er nächstes Jahr nochmal wiederkommt. Und dass er schon sehr offen mit seiner Familie auch über den Rücktritt spricht und wann er zurücktreten möchte. Das war heute eine Leistung, die ihn, glaube ich, sehr deprimiert hat.
Ja, die war nicht gut. Ja. Also das können wir einfach sagen, wie es war. Ich meine, er hat wenig erste Aufschläge reinbekommen. Das muss er in so einem Match. Er sah für mich langsam aus. Er sah behäbig aus. Er hatte nicht die Power in den Schlägen wie Echeverry. Das war einfach nicht gut. Und ich meine, hier hat er vor einem Jahr noch eben diese 2 Fünfsatz-Matches gehabt gegen Berrettini und gegen Kokkinakis. Da war er jetzt ganz weit von entfernt. Und das war keine gute Leistung.
Das war es tatsächlich nicht. Das war's mit der...
Sagen wir noch ganz kurz, denke ich, könnten wir noch Manarino gegen Wawrinka und Bautista Agut gegen Shelton.
Ach ja, erwähnen. Genau, Entschuldigung. Ben Shelton gewinnt gegen Roberto Bautista Agut auf dem 1573 in 3 Sätzen und dann haben wir noch
Stan Wawrinka. Wie vorhergesagt von mir übrigens, wenn du dich erinnerst.
Ja, und dann
haben wir... In der Vorschau hatten wir ja drüber diskutiert.
Ja, und dann haben wir noch Stan Wawrinka, der im 5. Satz in seinem Match komplett tankleer aussah. Der Tank sah leer aus. Entschuldigung, es ist schon spät. Es ist auch für mich die 6. Stunde.
Ja, war vielleicht ein bisschen, was man erwarten musste. Aber was natürlich fast ein bisschen unwahrscheinlich aussah nach den ersten 3 Sätzen. Manarino hat den ersten durchaus klar für sich entschieden, war für mich da auch der bessere Spieler. Und dann hat sich Wawrinka, wie wir das schon so häufig gesehen haben bei Grand Slams, reingearbeitet in die Sätze 2 und 3. War dann auch der bessere Spieler, sah dann Anfang des 4. aus, als könnte das jetzt rüberbringen und ist dann komplett eingebrochen. Und da merkt man dann sein Alter und da merkt man natürlich auch, dass Manarino unglaublich unangenehm für ihn ist, weil er Wawrinka auf eine Art laufen lassen kann, die Wawrinka gar nicht mag. Aber am meisten hat mich schon überrascht, wie er dann doch körperlich hinten weggebrochen ist. Und muss sagen, Chapeau Manarino, wirklich jetzt Top 20. Da gehört er im Moment mit seinem Tennis auch hin. Für Wawrinka natürlich trotzdem eine bittere Geschichte. Klang jetzt nicht so nach dem Match, als wenn er bald zurücktreten möchte. Aber ja, er war genau wie, glaube ich, wie Murray und auch von Drushova ja heute auf der Kia Arena und alle 3 Grand Slam Champions haben einer nach dem anderen verloren.
Ja, und vor allen Dingen, wie sie verloren haben, ne? Also Wawrinka im 5. Satz, aber Murray und von Drushova so klar, naja. Manarino hat hinterher in der Pressekonferenz, ist er darauf angesprochen worden, auf seinen Auftritt in St. Petersburg zwischen Weihnachten und Neujahr, da hat er gesagt, ich bin Politiker und ich bin Sportler und kein Politiker und ich habe damit nichts zu tun und ich bin Einzelunternehmer und da muss ich an mich denken. Gut.
Was soll man sagen?
Ja, was soll man sagen? Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Lass uns noch mal einmal gerade in den Zeitplan für morgen gucken. Alexander Zverev gegen Dominik Köpfer wird morgen das erste Match in der Margaret Court Arena in der Night Session sein. Und wir können dann morgen auch Angelique Kerber sehen, die morgen in ihr Turnier starten wird in das Match gegen Danielle Collins. Das ist das zweite Match auf dem Court 1573 und das wird dann morgen so gegen 3 Uhr nachts sein. Wir haben in der Night Session morgen Abend Elena Rybakina gegen Carolina Pliskova und Richard Gasquet gegen Carlos Alcaraz und wir haben noch Rebecca Marino gegen Jessica Pegula. Und während wir jetzt hier gerade so schreiben sprechen, hat Jan-Lennard Struff das Match gedreht gegen Rinki Hijikata. Er gewinnt im Match-Tiebreak mit 10-8, nachdem er im Break-Rückstand lag und dann hat er das noch gewonnen. Das hat er, also wir haben schon einige Matches von Jan-Lennard Struff gesehen, die er auf eine dramatisch mögliche Art und Weise verloren hat. Das hat er heute gewonnen und es könnte ihm richtigen Auftrieb geben, vor allen Dingen, weil er bei den Australian Open noch nie gut gespielt hat.
Ja, und wir hatten gerade schon drüber gesprochen, dass er die ganze Zeit eigentlich vorne lag in den gewonnenen Punkten. Hier im fünften Satz aber am Ende weniger Punkte gewonnen. Also Hijikata war nicht unbedingt der bessere Spieler, aber sah für mich auch wie derjenige aus, der sich weniger quälen musste. Das war jetzt schon am Ende eine ganz schöne Plackerei von beiden Seiten. Und Struff gewinnt das eben nicht nur über sein Serve, sondern über diese langen Punkte da, wo er am Ende dann doch einfach ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Biss hatte. Aber das war jetzt halt so ein richtiger, klassisches Fünfsatz-Match in einem Grand Slam. Und du hast gesagt, es wird ihm sicherlich gut tun. Er hat, in Australien wirklich nicht immer die besten Resultate gehabt, auch nicht immer die besten Auslosungen, muss man sagen. Aber er hat bald so viele Punkte zu verteidigen, dass ihm das sicherlich gut tun wird.
Ja, absolut. Und, dass er in diesen langen Rallyes die Oberhand behält, das ist für mich überraschend, weil das hatte er früher nicht.
Hat er nicht.
Möglichst mit dem zweiten oder dritten Schlag wollte er auf den Punkt gehen und dann hat er meistens verloren.
Ja, und Hijikata ist jemand, der fit ist. Also der ist in der Lage, also jetzt muss man sagen, am Ende der fünfte Satz, das waren kurze Ballwechsel. Mhm. Das waren irgendwie 80-85% kurze Ballwechsel, aber auch im Match davor war Struff derjenige, bei dem man sich da wenig Sorgen machen musste. Und Hijikata, der kann Gegner treiben, der kann Gegner halt einfach beschäftigen. Und da hat Struff nicht nachgegeben, obwohl es ja für ihn schon eine unangenehme Situation war mit dem vierten Satz, wo er da ja nicht den Matchball, aber quasi die quasi Matchbälle nicht nutzen kann. Und von daher, Chapeau an Jan-Lennard Struff.
Jan-Lennard Struff gewinnt das Match. Morgen werden wir dann auch nochmal über das Team Auger-Aliassime-Match sprechen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge mit unserem Daily zu Tag 2 der Australian Open. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Blue Sky oder Instagram. Und dann können wir nur sagen, morgen gibt's höchstwahrscheinlich wieder eine Nachtwache und dann auf jeden Fall den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.